Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Das ist unser Ziel, Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und damit Perspektiven für die weitere Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber natürlich auch Perspektiven für die Region. Denn letztendlich sind die Kinder und Jugendlichen, das sind diejenigen, die letztendlich unsere Zukunft auch weiter gestalten werden. Und das nicht nur in Deutschland, sondern international.
Dass die finanziellen Rahmenbedingungen im Bildungsbereich nicht immer rosig sind, ist kein Geheimnis. Viele Bildungseinrichtungen und Initiativen sind daher immer wieder auf der Suche nach Projektmitteln und Fördergebern, um besondere Formate und Angebote umsetzen zu können. Insbesondere Stiftungen kommen hier in den Blick. Und ich freue mich sehr, heute mit Dr. Nina Smith, geschäftsführender Vorständin der Siemens Stiftung, ins Gespräch zu gehen. Neben einem umfassenden Einblick in die Arbeit der Stiftung gibt sie auch Tipps, wie Bildungseinrichtungen die passende Stiftung für ihr Vorhaben finden können. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Ich habe ja schon öfters Initiativen vorgestellt und Bildungsfrauen, die in Projekten arbeiten, die von Stiftungen finanziert sind. Aber ich habe noch nie mit einer Bildungsfrau aus einer Stiftung gesprochen. Deswegen freue ich mich sehr, heute Frau Dr. Smith begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Dann erzählen Sie doch mal, was genau machen Sie im Bildungsbereich?
Ja, wir arbeiten in der Siemens Stiftung sehr intensiv an Bildungsthemen mit ganz unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern, und zwar in Deutschland, in Lateinamerika und in Afrika, und beschäftigen uns vor allen Dingen mit dem MINT-Bildungsansatz und hier speziell mit dem MINT-Plus-Bildungsansatz. Und was verstehen wir darunter? Wir gehen davon aus, dass die naturwissenschaftlichen Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technologie, ganz, ganz wichtig sind für junge Menschen, für Kinder, für Jugendliche, um die Welt zu verstehen. Aber dass es eben auch darüber hinausgeht, über die Fachdisziplinen. Also wirklich auch zu verstehen, wie werden diese Fachdisziplinen angewendet, um beispielsweise Herausforderungen wie dem Klimawandel zu begegnen oder auch Gesundheitsthemen besser zu verstehen. Und deswegen sprechen wir hier ganz konkret von MINT Plus. Also das ist der Ansatz, den wir in der Siemens Stiftung mit unseren Programmen vertreten.
Ja, total spannend, zumal der MINT-Bereich bei mir im Podcast auch noch unterrepräsentiert ist. Aber bevor wir da inhaltlich weiter einsteigen, interessiert mich ja erstmal so ganz persönlich, wie haben Sie denn Ihren Weg in den Bildungsbereich gefunden bis hin zur jetzigen Position?
Ja, ich bin jetzt seit 2020 in der Siemens Stiftung. Ich habe im März 2020 begonnen und war vorher viele Jahre lang für eine andere große Stiftung tätig, nämlich die Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich habe in Hamburg für die Stiftung gearbeitet. Die Stiftung setzt sich sehr intensiv mit Bildungsfragen, vor allen Dingen eben auch aus der wissenschafts- und universitären Perspektive auseinander, und habe lange Zeit auch das Stiftungsbüro für die Zeitstiftung in Amerika in New York geleitet und auch dort mit einem großen Fokus auf Bildungsthemen, aber auch geostrategische Themen und politische Themen. Ich selbst habe auch einen Hintergrund im Bildungsbereich. Das heißt, ich habe ein Studium auch in Pädagogik vor vielen Jahren absolviert, habe mich dann mit der kritischen Theorie beschäftigt und habe quasi meine Wissenschafts- und Bildungslaufbahn in Deutschland, in Australien, in Amerika und in Israel durchlaufen.
Wow, das klingt ja nach einem sehr weit gereisten Leben und auch einer großen Begeisterung tatsächlich auch für die Arbeit in Stiftungen. Was genau gefällt Ihnen denn da besonders gut?
Ich denke einfach, dass zivilgesellschaftliche Akteure, und dazu gehören wir ja als Stiftung, einen großen Beitrag leisten können, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, was brauchen wir eigentlich an Transformation? Wie verändern sich Gesellschaften? Wie verändern sich auch die Bedingungen, die wir in Gesellschaften vorfinden? Und dazu können Stiftungen einen großen Beitrag leisten, hier immer in einem engen Zusammenschluss, in einer engen Co-Konstruktion mit Partnerinnen und Partnern. Das ist uns ganz besonders wichtig, dass wir hier eben mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort auch ganz eng zusammenarbeiten und fragen, was braucht ihr denn eigentlich? Was braucht es für die Transformation? Was braucht es im Bildungskontext? Und es kann so aussehen, dass wir beispielsweise mit Schulen viel und intensiv zusammenarbeiten, hier in Deutschland beispielsweise, aber dass wir zum Beispiel auch mit Bildungsakteuren in Lateinamerika oder in Afrika zusammenarbeiten und ganz konkret an der Umsetzung von Programmen und von Initiativen arbeiten. Ich gebe Ihnen da vielleicht ganz konkret mal zwei Beispiele, die relativ weit auseinanderliegen, und es macht einfach auch noch mal deutlich, wie wichtig es uns ist, auf die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort einzugehen. Ein Beispiel hier aus Deutschland. Wir sind in der Siemensstadt Square in Berlin, Berlin-Spandau, sehr eng verbunden und sehr eng auch im Austausch mit den Schulen und Kitas, die dort in dem Stadtteil liegen, um tatsächlich gezielte Weiterbildungsprogramme zum Thema qualifizierte MINT-Bildung für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten, aber auch mit Schülerinnen und Schülern ganz konkret an aktuellen Herausforderungen, zum Beispiel zum Thema Circular Economy, Climate Change, zu arbeiten. Und das tun wir beispielsweise über Makathons, also wo ganz konkret an Lösungen für lokale Herausforderungen gearbeitet wird. Das machen die Schülerinnen und Schüler dann gemeinsam mit ihren Lehrern, aber eben auch mit weiteren Akteuren aus dem Umfeld. Also das ist nur ein Beispiel für Deutschland. Und um ein weiteres Beispiel zu nennen, in Lateinamerika, dort haben wir mit insgesamt 180 Partnerinstitutionen das größte Netzwerk für MINT-Bildung auf dem lateinamerikanischen Kontinent mit initiiert. Und da geht es eben wirklich auch um diesen MINT-Plus-Ansatz, also die Frage zu stellen, wie inwieweit MINT-Bildungsfächer eben wirklich Herausforderungen auch oder Perspektiven auf Herausforderungen wie Klimawandel, Gesundheit, Diversität liefern können. Und dieses Netzwerk ist mittlerweile ein enorm großes Netzwerk, das einfach eine tolle Kraft auch entwickelt, dadurch, dass so viele verschiedene Akteure ganz intensiv zusammenarbeiten.
Ja, das klingt nach einem riesigen Spektrum und auch danach, dass Sie wirklich mit unzähligen Kooperationspartnerinnen und Partnern auch zusammenarbeiten. Was genau ist denn die Rolle der Kooperationspartner oder wie kann man mit ihnen in die Zusammenarbeit gehen? Wie funktioniert das eigentlich ganz konkret?
Also wir als Siemens Stiftung sind ja eine operative Stiftung. Das bedeutet, dass wir sehr stark in die Umsetzung von Projekten gemeinsam mit Partnern gehen. Also wir sind quasi keine fördernde Stiftung, die Fördermittel zur Verfügung stellt für andere Projekte, sondern wir arbeiten immer sehr intensiv mit Partnerinnen und Partnern daran, direkt Programme, Projekte und Initiativen zu entwickeln und umzusetzen. Und das tun wir seit vielen Jahren mit bestehenden Kooperationspartnern, also mit unserem bestehenden Netzwerk in Deutschland, Lateinamerika und in Afrika. Das tun wir aber auch mit neuen Partnern, die entweder direkt an uns herantreten oder die wir über unser bisheriges Netzwerk bekommen. Wir werden jetzt erstmals in diesem Jahr auch ein erstes Programm in Asien starten, nämlich in Indien, auch mit einem Schwerpunkt auf MINT-Plus-Bildung. Da wird es darum gehen, zunächst im Großraum Mumbai Lehrerfortbildungsprogramme für MINT-Bildung mit unserem Experimento-Ansatz zu entwickeln. Also Experimento ist ein Programm, das wir vor nunmehr 10 Jahren entwickelt haben, wo es ganz konkret darum geht, Lehrerinnen und Lehrer darin zu begleiten, den forschenden MINT-Bildungsansatz auch im Unterricht zu vermitteln. Wir haben dafür viele Unterrichtsmaterialien entwickelt, auch kleine Experimente entwickelt, die alle auf einer Website kosten- und lizenzfrei abzurufen sind. Das ist unser Medienportal der Siemens Stiftung, wo die Unterrichtsmaterialien in vielen verschiedenen verschiedenen Sprachen für viele unterschiedliche Unterrichtslevel zur Verfügung gestellt werden.
Ja, das ist ja sehr umfassend, was Sie machen. Und manchmal, also wenn man jetzt so auf den Bildungsbereich guckt, dann denke ich ja manchmal, na, eigentlich wäre es ja auch schön, wenn zum Beispiel Politik sowas nochmal mehr in den Fokus bringen könnte oder wenn sowas eben auch durch öffentliche Gelder nochmal mehr finanziert werden könnte. Das ist ja an vielen Stellen tatsächlich einfach nicht der Fall, ja, weil die Kassen leer sind oder weil einfach die Herausforderungen so groß sind, weil das einfach gar nicht finanziert werden kann. Wo denken Sie, siedeln Stiftungen sich denn da auch an? Weil eigentlich gibt es ja eben auch einen öffentlichen Bildungsauftrag.
Ja, den gibt es natürlich und deswegen ist es uns auch ganz besonders wichtig, hier sehr eng auch mit der Politik zusammenzuarbeiten. Also es kann nicht unsere Rolle als Stiftung sein oder als zivilgesellschaftlicher Akteur, hier etwas im Alleingang zu betreiben, sondern wir sind letztendlich eine Instanz, eine Organisation, die es ermöglicht, gemeinsam mit Partnern einfach auch nochmal Neues zu denken oder Neues zu wagen oder auszuprobieren. Und hier arbeiten wir sehr eng auch mit Akteuren aus dem politischen Kontext zusammen. Also beispielsweise tun wir das eben in Lateinamerika oder auch in Afrika, wo wir im intensiven direkten Austausch auch mit Bildungsbehörden sind, mit Ministerien sind. Wir haben beispielsweise in Lateinamerika ein Netzwerk geschaffen aus Vertretern von den verschiedenen Bildungsministerien in insgesamt 8 Ländern, die sich über die Bedeutung von MINT-Bildung im Curriculum an Schulen austauschen und auch Best-Practice-Beispiele dann umsetzen. Dasselbe tun wir auch in Afrika. Und auch hier in Deutschland arbeiten wir sehr eng zusammen und sind im intensiven Austausch. Wir haben vor einigen Jahren das nunmehr sehr erfolgreiche Forum Bildung Digitalisierung auch mitgegründet, zusammen mit anderen Stiftungen, wie beispielsweise der Bertelsmann Stiftung, der Telekom Stiftung, der Joachim Herz Stiftung, um nur einige zu nennen. Und auch hier sind wir in einem sehr engen Austausch mit politischen Instanzen und Akteuren, um zu schauen, wie können wir denn das Thema Digitalisierung an den Schulen noch stärker vorantreiben? Was braucht es eigentlich und welche Game Changer gibt es jetzt im aktuellen Kontext, gerade wenn wir uns zum Beispiel auch solche Themen wie künstliche Intelligenz im Unterricht, ChatGPT etc. anschauen. Also von daher ist Ihre Frage eine ganz wichtige. Stiftungen können hier Multiplikator sein. Sie können hier eine Instanz sein für eine Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Akteuren, wie zum Beispiel Akteuren aus der Politik, aber selbstverständlich natürlich auch mit weiteren Stiftungspartnern oder mit weiteren Multiplikatoren.
Ja, und wie langfristig ist Ihre Förderung? Also oft ist es ja so, wenn man irgendwie Projekte beantragt, dann geht das über ein Jahr oder über zwei. Man muss was Innovatives irgendwie auf den Weg bringen und der Anschub wird dann finanziert. Aber oft hapert es dann ja bei Verstetigung. Also das habe ich schon an so vielen Stellen im Bildungsbereich beobachten können. Wie handhaben Sie das? Wie langfristig können Projekte tatsächlich aufgesetzt werden und kommt es auch wirklich zu Verstetigung?
Also das ist unser erklärtes Ziel, dass unsere Programme langfristig etabliert werden können und auch langfristig getragen werden aus dem lokalen Umfeld heraus. Wir haben ja neben dem Bildungsbereich bei uns in der Stiftung noch 2 weitere Arbeitsbereiche. Das ist einmal der Bereich Sozialunternehmertum, wo wir sozialunternehmerische Aktivitäten unterstützen, vor allen Dingen im globalen Süden, also in Afrika und in Lateinamerika. Und im Bereich Kunst und Kultur beschäftigen uns hier sehr intensiv mit dem Thema der digitalen Plattformen, also quasi die Verbindung von Kultur und Kunstschaffenden, Musikschaffenden mit den jeweiligen Communities. Das tun wir über eine große Plattform, die Music in Africa Foundation in Afrika und über eine offene Kunstschule, eine digitale Plattform in Lateinamerika. Und alle diese Projekte sind so angelegt, dass wir sie als Siemens Stiftung kapazitär unterstützen, also mit personellen Ressourcen, und auch mit finanziellen Ressourcen. Aber wir sind stets darum bemüht, dass diese Initiativen sich langfristig auch selbst tragen können. Eine ganze Reihe von Beispielen, wo wir Projekte haben, wo über die Zeit auch weitere Partner hinzugekommen sind, also weitere Stiftungspartner, aber zum Beispiel eben auch Unterstützung auf staatlicher Ebene. Ich habe eben schon über verschiedene Ministerien gesprochen, wo tatsächlich die Kofinanzierung von einzelnen Projekten auch umgesetzt wird, um so langfristig auch zu gewährleisten, dass die Projekte langfristig existieren können. Bei uns in der Siemens Stiftung arbeiten wir mit einem Turnus von 3 Jahren. Das heißt, wir planen unser Budget und unser Portfolio immer für einen Zeitraum von 3 Jahren. Das heißt, wir haben gar nicht diese ganz kurzfristigen Projektinitiativen, wo man von Jahr zu Jahr immer wieder neu überlegen muss, sondern wir planen hier eben mit sehr viel mehr Planbarkeit und zeitlicher, auch mit der Möglichkeit, eben zeitliche Verschiebungen auch entsprechend einzuplanen. Das finde ich sehr wichtig, weil erstens ist es natürlich gerade im Bildungsbereich so, dass Bildung immer etwas ist, was auf lange Sicht betrachtet werden muss, gerade wenn es auch darum geht, Systeme zu betrachten und Transformationen in Systemen auch zu begleiten. Und zweitens ist es so, dass natürlich bei vielen, was neu gemacht wird, was man neu ausprobiert, auch immer mal wieder Anpassungen notwendig sind. Und das erleben wir natürlich auch in der Siemens Stiftung, wenn wir gemeinsam mit Projekten, also wenn wir gemeinsam mit Projektpartnern Initiativen umsetzen, dass es da auch immer mal wieder Phasen gibt, wo man sagen muss, so das eine oder andere funktioniert nicht, da muss man nochmal neu anpassen, da muss man nochmal neu drüber nachdenken. Und das braucht eben Zeit. Weil wenn man Neues wagt und Neues tut, ist es nicht so, dass es nur vorgefertigte Wege gibt, sondern man muss auch mal wieder einen Schritt zurückgehen. Man muss sich vielleicht auch mal eingestehen, dass das ein oder andere nicht geklappt hat. Und dafür braucht es Zeit und Flexibilität.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und es ist ja zudem auch so, dass Bildung auch immer ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Gerade wenn man neue Projekte aufsetzt oder auch neue Initiativen startet, dann gibt es ja manchmal gerade bei Teilnehmenden, aber auch bei Durchführenden erstmal eine Unsicherheit oder wie kommen wir überhaupt an unsere Zielgruppe ran? Und das dauert ja eben auch, bis das Vertrauen steht, bis man so ein Bildungsprogramm etabliert hat, oder? Wie nehmen Sie das wahr?
Absolut. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den Sie angesprochen haben, das Vertrauen ineinander. Und solche Beziehungen wachsen natürlich auch über eine lange Zeit. Also das ist nichts, was jetzt von einem Tag auf den anderen hin entwickelt werden kann, sondern wirklich auch Erfahrungen in der Zusammenarbeit zu machen, sich zu vertrauen, sich auch zu vertrauen, auch mal negatives Feedback zu geben und auch mal zu sagen, Mensch, das passt jetzt im Moment nicht, das müssen wir anders denken. Und auch dafür braucht es Zeit. Und Sie können sich natürlich vorstellen, ich hatte eben erwähnt, in welchen unterschiedlichen Regionen wir arbeiten, dass das auch immer eine große Herausforderung ist, so nah dann auch an den Partnerinnen und Partnern dran zu sein, unabhängig davon, ob sie jetzt in Lateinamerika, in Afrika, in Deutschland oder in Indien sind. Und da haben wir natürlich bei uns in der Siemens Stiftung neben den ganz, ganz tollen Partnerinnen und Partnern auch ein fantastisches Team, die sehr intensiv in diesem Austausch und eben gerade auch in diesem vertrauensvollen Austausch mit dem Netzwerk sind.
Ja, da komme ich auch gleich quasi zu meiner nächsten Frage. Wie groß ist denn Ihr Team? Weil das, was Sie machen, das klingt ja schon sehr gewaltig, also mit ganz vielen Projekten und auch mit den unterschiedlichen Ländern. Wie personenstark ist die Siemens Stiftung?
Also wir haben derzeit bei uns 55 Kolleginnen und Kollegen. Die sitzen an unterschiedlichen Orten. In Deutschland haben wir unser Hauptbüro in München. Wir haben ein kleines Büro in Erlangen und ebenfalls ein kleines Büro in Berlin, in der Siemensstadt Square, also in Spandau. Wir haben zusätzlich ein kleines Team in Santiago de Chile, das von dort aus unsere Aktivitäten koordiniert. Und wir haben nochmal eine Kollegin, die in Nairobi in Kenia sitzt und von dort aus auch Aktivitäten vor Ort koordiniert. Das Ganze würde natürlich nicht gehen, wenn wir nur mit unserem Team arbeiten. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir hier eben die vielen Ansprechpartner, die vielen Projektpartner direkt in den Ländern haben. Und dazu kommen dann natürlich nochmal unterschiedliche Organisationen, unterschiedliche Partner, die jeweilige Projektarbeit dann vor Ort unterstützen.
Und wie funktioniert es, dass Sie eine Idee oder einen Förderschwerpunkt bei sich in der Stiftung entwickeln? Also was für Schritte laufen da ab? Was sind Akteure, die damit drinstecken? Wie richten Sie sich aus inhaltlich?
Wir haben bei uns in der Stiftung drei große Themenfelder. Das ist einmal das Themenfeld Klima und Nachhaltigkeit. Da geht es aus der Bildungsperspektive sehr stark um Themen wie Klimawandel, Bildung, auch das Thema Klimawandelbildung in der Schule fest zu verankern. Und aus der Perspektive Sozialunternehmertum geht es hier vor allen Dingen darum, technologische Lösungen zu entwickeln, die klimafreundlich sind und Nachhaltigkeit fördern. Wir haben den zweiten Bereich, das ist das Themenfeld vernetzte Gesellschaft. Da geht es vor allen Dingen um die Frage, wie leben wir in einer zunehmend digitalisierten Welt, im Digitalen, aber auch im Analogen? Was bedeutet das für unser gesellschaftliches Zusammenleben? Was bedeutet das auch für Chancengerechtigkeit, zum Beispiel im Bildungsbereich? Was bedeutet das für Zugänge? Und der dritte Bereich ist der Bereich Grundversorgung. Hier beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann Zugang zu Grundversorgung, also zu Energie, zu Mobilitätslösungen, aber auch Gesundheit, wie kann dies ermöglicht werden? Wie können wir Partnerinnen und Partner dabei unterstützen, diese Zugänge auch für ihre jeweiligen Zielgruppen zu ermöglichen? Das sind also die drei großen Themenfelder, mit denen wir uns in der Siemens Stiftung beschäftigen. Und wir planen unser Programmportfolio, unsere Ausrichtung in Anbetracht dieser Themenfelder. Das heißt ganz konkret, es sieht es so aus, dass wir für die nächste 3-Jahres-Planung, die jetzt im nächsten Jahr, im nächsten Oktober wieder beginnen wird, das Portfolio an diesen drei Themenfeldern ausrichten und dann ganz konkret im Team, in den drei Arbeitsbereichen, aber auch mit den Partnern die Programme für diese 3-Jahres-Phase entwickeln. Wir haben immer mal wieder auch Anfragen, wo es um reine Förderung geht, also wo wir nicht operativ als Stiftung direkt in die Umsetzung gehen, sondern wo wir letztendlich primär dann finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen. Das machen wir in der ein oder anderen Form gelegentlich auch, wenn es zu unseren Schwerpunkten in der Stiftung passt. Aber im Normalfall sind wir sehr stark operational tätig, also in der konkreten Umsetzung und Durchführung von Projekten.
Ja, und was Sie so beschreiben, das klingt ja so, dass Sie eben nicht nur Fördergeberin sind, sondern dass Sie auch ein unheimlich großes Netzwerk haben müssen, damit Sie eben bestimmte Personen oder Projekte auch miteinander verknüpfen können, damit Sie vielleicht auch nochmal andere Fördertöpfe auftun. Wie gestalten Sie denn Ihre Netzwerkarbeit und wo treffen Sie auch die Personen, für die dann oder mit denen Sie dann potenziell zusammenarbeiten können?
Dieses Netzwerk ist natürlich sehr stark über die Jahre gewachsen, über die intensive Projektarbeit. Und es ist tatsächlich ein sehr umfassendes Netzwerk. Es ist wirklich ein Schatz, muss man sagen, den wir hier haben. Gerade weil wir eben auch als Siemens Stiftung ein wenig einen ungewöhnlichen Weg gegangen sind, dass wir uns so schnell und so stark auch international aufgestellt haben über die Netzwerk- und über die Projektarbeit. Und diese Netzwerkpflege ist sehr, sehr wichtig für uns. Deswegen haben wir auch bei uns in der Stiftung Kollegen, die sich speziell auch mit diesem Thema beschäftigen. Also welche Netzwerke wir in der Stiftung haben, wie wir die Stiftungsnetzwerke pflegen. Und das passiert einmal natürlich über den persönlichen Kontakt von den jeweiligen Projektleiterinnen und Projektleitern. Das passiert aber auch über digitale Formate. Also dass wir probieren, einen regelmäßigen digitalen Austausch miteinander haben, dass wir Vernetzungsforen anbieten, dass wir einen digitalen Dialog untereinander anbieten. Und darüber hinaus entstehen natürlich aus diesen Netzwerken auch weitere Netzwerke. Also es ist quasi wie so eine Art Schneeballeffekt, dass über die Begegnungen, die wir zum Teil vor 10 Jahren ermöglicht haben, dass darüber auch wieder neue Netzwerke entstehen. Also ich hatte eben schon erwähnt, unser MINT-Bildungsnetzwerk in Lateinamerika, das wirklich in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass mittlerweile auch sogenannte Working Tables, also Arbeitstische oder Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Schwerpunkten entstanden sind, wo wir als Siemens-Stiftung gar nicht mehr prioritär involviert sind, sondern einfach ein ganz konkretes Interesse der jeweiligen lokalen Akteure, die sagen, das ist ein Thema, das uns am Herz liegt, da möchten wir uns jetzt mal mit weiteren Partnern aus dem Netzwerk zusammenschließen und möchten gemeinsam an Lösungen arbeiten. Es zum Beispiel darum geht, in ländlichen Regionen, in Ländern wie Chile oder auch Bolivien oder Kolumbien mehr Chancengerechtigkeit, mehr Zugänge zu hochqualifizierten Bildungsangeboten zu schaffen. Wie kann das erreicht werden? Da sind mittlerweile dann auch Gruppen entstanden, Arbeitsgruppen entstanden, die diesen Netzwerkgedanken weitertragen, ohne dass wir da in jedem Punkt als Siemens-Stiftung auch primär involviert sind.
Das ist ja sozusagen das Idealziel, oder? Also, dass Sie sich eigentlich zurückziehen können oder nicht mehr Motor sind, sondern dass, ja, dass das Projekt wirklich alleine läuft, ne?
Richtig. Und diese Frage hatten Sie ja auch eingangs schon gestellt. Was ist eigentlich unsere Zielsetzung, auch in Bezug auf die zeitliche Zielsetzung? Es ist wirklich unser erklärtes Ziel, dass die Programme, die wir gemeinsam mit Partnern entwickeln, wenn sie denn funktionieren, wenn sie gut sind, wenn sie angenommen werden von den jeweiligen Communities, dass sie dann auch nachhaltig Bestand haben und eben nicht Programme sind, die für eine bestimmte Zeit durchgeführt werden und dann wieder eingestellt werden müssen, sondern dass sie wirklich lang auf eine lange Perspektive, auf eine systemische Perspektive hin auch Bestand haben.
Ja, jetzt haben Sie ja gerade auch schon kurz angedeutet, dass Sie sehr schnell auch mit internationalen Projekten an den Start gegangen sind. Warum haben Sie sich denn konkret für Lateinamerika und auch für Afrika entschieden, nun auch noch Indien? Also wie haben Sie die Länder oder auch die Projekte, die Projektpartner ausgewählt? Was waren so Faktoren dafür?
Ja, damals bei Gründung der Stiftung haben wir uns die Frage gestellt, wo wollen wir eigentlich wirken? Wo können wir am meisten bewirken? Und dass wir als Stiftung in Deutschland agieren wollen, das war klar, weil wir natürlich als deutsche Stiftung auch einen Schwerpunkt in Deutschland haben und ihn auch immer haben werden. Aber wir haben darüber hinaus nachgedacht, wo können wir denn im Bereich Bildung, wo können wir im Bereich Sozialunternehmertum und Kunst und Kultur, wo können wir dort wirken, wo wir wirklich am meisten benötigt werden? Und damals ist dann sehr schnell auch die Entscheidung getroffen worden, mit ersten Programmen in Lateinamerika und in Afrika zu beginnen. Das haben wir jetzt über viele Jahre sehr erfolgreich getan, werden dies auch weiterhin tun. Und haben dann im letzten Jahr auch eine Anfrage von Projektpartnern in Indien bekommen, die auf unser Programm aufmerksam geworden sind, unser Experimento-Programm zum forschenden MINT-Lernen, mit der Frage, können wir nicht eigentlich genau dieses Programm von euch übernehmen und für uns tatsächlich entsprechend umsetzen? Also übersetzen in die lokalen Sprachen, auf einem Medienportal die Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen und dann in die Lehrerschulen mit Partnern vor Ort reingehen, um dieses Programm umsetzen zu können. Und das stoßen wir jetzt gerade an. Das heißt, der Launch wird jetzt im September diesen Jahres stattfinden. Es ist also gewissermaßen eine Weiterentwicklung von dem, was wir im Bildungsbereich jetzt schon erfolgreich in anderen Ländern umgesetzt und erprobt haben und das jetzt gemeinsam mit den lokalen Partnern dann auch in Indien beziehungsweise hier ganz konkret eben in Mumbai auch umzusetzen.
Ja, spannend und auch schön, ne, wie große Kreise das tatsächlich auch zieht. Sie haben ja tatsächlich durch diesen auch weltweiten Blick sicherlich einen guten Überblick über Herausforderungen im Bildungsbereich. Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie da ganz konkret, entweder bezogen auf Deutschland oder auch international?
Ich glaube, dass wir die größte Herausforderung im Bereich der Chancengerechtigkeit, also ein Zugang zu Bildungsmöglichkeiten für alle haben. Denn wir sehen auch beispielsweise in Deutschland, wie sehr dies auseinanderklafft. Gerade wenn wir uns anschauen, was bringt die Digitalisierung mit sich, dann sind es auf der einen Seite natürlich enorme Chancen für Schülerinnen und Schüler, auch Neues zu lernen, sich neu zu vernetzen, mit den Herausforderungen der Zukunft auch umgehen zu können, mit den 21st Century Skills. Aber wir sehen eben auch andere, die abgeschnitten sind, die nur begrenzt Zugänge haben, die nur begrenzt auch Zugriff haben, sei es jetzt Infrastruktur oder eben auch die Lernmöglichkeiten. Und genau diese Entwicklung sehen wir natürlich noch mal stärker in Ländern in Afrika und in Lateinamerika, wo es auf der einen Seite fantastische Bildungsmöglichkeiten und auch Zugänge gibt zu digitalen Lernkonzepten, zu digitalen Servern etc. Auf der anderen Seite aber eben wirklich ein unglaubliches Abgeschnittensein auch von diesen Zugängen. Also man spricht hier ja auch von einem Digital Divide, also von einer Unterteilung derjenigen, die Zugang haben und derjenigen, die ihn eben nicht haben. Und dieses Thema beziehungsweise diese Fragestellung, wie können wir Zugang zu Bildung ermöglichen? Wie können wir Chancengerechtigkeit, und zwar Chancengerechtigkeit in dem Sinne, für den aktuellen Zugang zu Bildung, aber auch die damit verbundene Frage, was bietet das an Möglichkeiten, was bietet das an Chancen auch für eine spätere Entwicklung der Kinder und der Jugendlichen? Das ist meiner Meinung nach die ganz, ganz zentrale Frage, mit der wir uns hier in Deutschland und eben auch international beschäftigen.
Heißt das dann, dass Sie mit den Projekten, die Sie unterstützen und fördern, auch ganz konkret in Brennpunkte gehen oder auch mit Organisationen und Bildungspartnern zusammenarbeiten, die sich speziell auch an Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene richten, die weniger Chancen haben?
Ja, das ist absolut so. Das Projekt, das ich Ihnen eben genannt hatte, aus Spandau, aus der Siemensstadt Square, das hat genauso einen Fokus auch, dass wir uns überlegen, wie können wir hier Zugänge schaffen? Wie können wir Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch ganz wichtig die Lehrerinnen und Lehrer für MINT-Bildung, für forschende MINT-Bildung begeistern? Wie können wir Zugänge zu den Unterrichtsmaterialien über unsere Medienportale liefern? Und das, was wir mit unserer Arbeit in Afrika und Lateinamerika erreichen, das ist genau auch unter dieser ganz wichtigen Fragestellung zu betrachten. Also wie können wir auch Gemeinschaften erreichen, wie können wir Kinder und Jugendliche erreichen, die eben nicht oder bislang nicht diese Bildungschancen hatten. Ja, wie können wir da unterstützen? Wie können wir Möglichkeiten zur Verfügung stellen? Das ist genau das, was wir tun. Und natürlich können wir das nicht alles im Alleingang tun. Deswegen immer wieder darauf hingewiesen, das funktioniert nur mit Partnern. Ja, das können wir auch nur konkret mit den Partnern in der Region umsetzen. Aber das ist unser Ziel. Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und damit Perspektiven für die weitere Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber natürlich auch Perspektiven für die Region. Denn letztendlich sind die Kinder und Jugendlichen, das sind diejenigen, die letztendlich unsere Zukunft auch weiter gestalten werden. Und das nicht nur in Deutschland, sondern international.
Ja, und leider sind ja die MINT-Fächer manchmal auch die Fächer, wo gerade in Schulen auch gerne noch ausgesiebt wird, ne? Oder wo gerne auch Geschlechtervorurteile zum Tragen kommen, dass Mädchen zum Beispiel Mathe oder Chemie oder Physik nicht können und Jungs da irgendwie nochmal anders bewertet werden. Nehmen Sie da auch Lehrkräfte nochmal besonders in den Fokus oder auch dieses Gender-Thema?
Also das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Nach unserer Beobachtung ist es nicht so, dass die Lehrerinnen und Lehrer hier unbedingt eine Unterscheidung zwischen Mädchen und Jungen schaffen, sondern sich sehr dezidiert darum bemühen, alle zu erreichen. Und die Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben oftmals auch einen besonderen Schwerpunkt darauf, besonders Mädchen eben auch und junge Frauen für MINT-Fächer und auch für MINT-Berufe zu begeistern. Warum es so ist, dass immer noch weniger Mädchen oder junge Frauen sich auch für MINT-Berufe begeistern können, hat vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun, dass die Vorstellungen davon, was denn eigentlich spätere MINT-Berufe sind, sehr stark auseinandergehen. Also wir haben sehr gute Erfahrungen beispielsweise damit gemacht, im Bereich der Berufsorientierung auch mal ganz neue MINT-Berufe vorzustellen. Also geht es beispielsweise darum, sich mit dem Thema Klimawandel, Klimaschutz auch zu beschäftigen oder Gesundheitsthemen, ja. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir vielleicht in den Schulen noch mal stärker in den Fokus stellen können. Also welche Praxisanwendung. Was bedeutet ganz konkret eine MINT-Ausbildung oder eine MINT-Bildung für spätere Berufsfelder? Was kann ich als Schülerin oder als Schüler damit machen? Was kann ich wirklich damit auch konkret angehen? Und das vielleicht stärker nochmal im schulischen Alltag zu verankern, wäre sicherlich ein guter Weg. Was wir auch beobachten, ist, dass die Experimente, die wir, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, auch online zur Verfügung stellen, unsere Experimento, Online-Experimente, dass die sehr positiv angenommen werden. Denn in dem Augenblick, wo Kinder einfach selbst was ausprobieren, wo sie selbst forschen, wo sie probieren, wo sie vielleicht auch mal merken, oh, da funktioniert was nicht, da muss ich was Neues angehen, da wird's spannend und da wird's lebendig. Und von daher, vielleicht um nochmal hier Ihre Frage zusammenzufassen, ich glaube, erstens ganz konkret zu sagen, was sind denn MINT-Berufe? Was bedeutet das auch für meine spätere Laufbahn oder was kann es für mich bedeuten? Und zweitens eben dieser forschende, experimentierfreudige Ansatz im MINT-Unterricht. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Impulse für die Verankerung im Unterricht, die dann MINT-Fächer auch für Mädchen und für Jungen spannender machen.
Ja, und also aus meiner Beobachtung als Mutter ist da an vielen Stellen, glaube ich, noch ganz schön Luft nach oben, tatsächlich den MINT-Bereich oder die MINT-Fächer auch noch wesentlich praxisorientierter zu präsentieren oder mit Leben zu füllen oder mit Inhalten zu füllen. Also das ist schon auch sehr, sehr lehrkraftabhängig tatsächlich. Selbst wenn die Schule ein tolles Konzept hat, heißt es nicht, dass auch alle das wirklich umsetzen. Also von daher ist der Hinweis eben auf die Materialien, die Sie mit Ihrer Stiftung zur Verfügung stellen, unheimlich wertvoll. Ich hoffe, dass viele davon Gebrauch machen tatsächlich.
Ja, sehr gerne. Es sind tatsächlich eben zwei Plattformen, die kann ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Das eine ist das Medienportal. Und beim Medienportal gibt es eben viele, viele Unterrichtsmaterialien in deutscher Sprache und auch in englischer Sprache. Einige Materialien, die wir auch auf Französisch zur Verfügung gestellt haben und Portugiesisch. Und es gibt das sogenannte CREA, das ist unser Medienportal für Lateinamerika. Dort haben wir speziell für den lateinamerikanischen Kontext Unterrichtsmaterialien in spanischer und zum Teil auch in portugiesischer Sprache zur Verfügung gestellt. Und das sind alles OER-Materialien, also Open Educational Resources, bedeutet, dass sie kosten- und lizenzfrei zu nutzen sind. Es sind hochwertige Materialien, die wir gemeinsam mit wissenschaftlichen und universitären Partnern entwickelt haben.
Ja, und auch das nochmal ein spannender Ansatz. Man könnte ja auch Fremdsprachen und MINT total gut koppeln, gerade wenn die Materialien auch in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung stehen. Also die Links auf jeden Fall werden in den Shownotes zu finden sein, sodass alle ganz einfach drauf zugreifen können. Wenn ich jetzt mal die Rolle einer Bildungseinrichtung einnehme und es gibt ja ganz viele kleine Stiftungen, große Stiftungen, regionale Stiftungen, überregionale Stiftungen, wie finde ich denn als Bildungseinrichtung am besten die Stiftung, die zu mir und meinem Vorhaben passt?
Es gibt tatsächlich in Deutschland sehr viele Stiftungen. Da ist immer eine gute Anlaufstelle, der Bundesverband, wo wirklich auch über einen Suchmodus die Stiftungen gesucht werden können, auch zu bestimmten Themenschwerpunkten. Also der Bundesverband Deutscher Stiftungen, das kann ich sehr empfehlen für alle, die sich mit dem Thema Stiftung näher befassen wollen, die auch mal gucken wollen, welche Stiftung gibt es vielleicht auch in meiner Region oder die schauen wollen, welche Stiftung gibt es, die sich ganz speziell mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Das ist sicherlich immer eine sehr gute erste Anlaufstelle. Und dann ist es natürlich auch so, dass es in allen größeren deutschen Städten auch Anlaufstellen gibt, wo man herausfinden kann, welche Stiftungen, welche Vereine, welche weiteren zivilgesellschaftlichen Akteure gibt es. Vielleicht hat der ein oder andere auch ein eigenes Anliegen, wo er sagt, da will ich mir einfach mal Expertise oder vielleicht auch noch zusätzliche Unterstützung einholen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, um sich mal zu informieren und dann auch mit entsprechenden Partnerinnen und Partnern in Verbindung zu setzen.
Und am besten ist es dann wahrscheinlich, wenn man jetzt den Eindruck hat, oh, das könnte passen oder da gibt es irgendwie eine Schnittmenge, einfach mal anzurufen und ins Gespräch zu gehen, oder? Und wirklich mal zu fragen, das und das haben wir vor. Passt das in Ihr Portfolio oder? Also wie denken Sie, oder reicht eine E-Mail? Was würden Sie empfehlen?
Das kommt ganz drauf an. Also uns erreichen natürlich auch Anfragen, wenn sie sehr konkret auf eines unserer Projekte schon ausgerichtet sind oder wenn es darum geht, auch einen Kontakt herzustellen, ist das sicherlich mit einem direkten Anruf oder mit einer direkten E-Mail gut umzusetzen. Aber natürlich gibt es auch manchmal Anliegen von jemandem, der vielleicht erstmal eine breitere Idee hat oder sich stärker selbst engagieren möchte. Und da, wie gesagt, ist es immer eine gute Möglichkeit, sich erstmal ein Stück weit zu informieren über den Bundesverband und zu schauen, was gibt es denn eigentlich alles und welche Stiftungen beschäftigen sich vielleicht auch schon mit Themen, die dann zu dem eigenen Anliegen passen. Und gerade beim Bundesverband gibt es hier eben auch Kontaktpersonen, mit denen man sich über E-Mail oder telefonisch in Verbindung setzen kann, um dann mal in einem Gespräch erste Informationen zu erlangen.
Ja, vielen Dank, weil ich habe oft den Eindruck, dass Bildungseinrichtungen manchmal so ein bisschen, sag mal, eingeschüchtert sind oder gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen zu suchen, um wirklich Fördermittel aufzutun. Von daher ist es nochmal ein sehr guter und auch pragmatischer Hinweis, einfach wirklich mal zu recherchieren und auch loszugehen und einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen, erstmal beim Bundesverband vielleicht auch zum Vorsortieren, damit eben Projekte auch Realität werden können. Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs und mich würde ja nochmal interessieren, was sind Ihrer Ansicht nach die Faktoren, die eine gute zukunftsfähige Bildung ausmachen und welche Rolle spielen vielleicht auch Stiftungen dabei?
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, die Kinder und die Jugendlichen auf die Zukunftsperspektiven, die 21st Century Skills vorzubereiten. Also da geht es auf der einen Seite natürlich um Fachwissen. Es geht auch darum, wie gehen wir mit dem Thema Digital Skills, wie gehen wir auch mit Themen wie künstliche Intelligenz um. Es geht aber eben auch darum, wie gehen wir mit den großen Herausforderungen wie Klimawandel, Gesundheitsthemen etc. um. Und diese Vorbereitung, also dieses Heranführen auf das Umgehen, vielleicht auch Lösungsansätze zu finden in Bezug auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Ich glaube, das ist eine Aufgabe von Schule. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe von Schule, sondern das ist auch eine Aufgabe von Akteuren aus der Zivilgesellschaft, hier zu unterstützen, sich zusammenzuschließen und gemeinsam an neuen Wegen zu arbeiten. Und das können wir als Stiftung. Nochmals, wir sollten es nicht im Alleingang tun, sondern immer im starken Verbund mit lokal verankerten Akteuren.
Ja, vielen Dank. Meine klassische Abschlussfrage an Sie. Mit all Ihren Erfahrungen im Gepäck, würden Sie Ihrem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden?
Absolut. Es ist so ein spannender Bereich. Das ist die Zukunft. Die Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, aber auch mit allen, die im Bildungsbereich aktiv sind, das ist so etwas Fantastisches. Es ist so etwas Wichtiges und es geht letztendlich um unsere Zukunft. Ja, ich würde das auch einem Jüngeren selbst sagen, dass das etwas ganz Erfüllendes ist und dass es ein wunderbarer Beruf ist.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Dr. Smith, für Ihre Einblicke in die Arbeit der Siemens-Stiftung, aber auch in Ihre persönlichen Einblicke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, welche Projekte die Siemens-Stiftung künftig noch auf die Beine stellen wird.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Gespräch.
Ganz schön vielfältig, was die Siemens-Stiftung alles so auf die Beine stellt. Und das ja nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Was mir besonders gut gefallen hat, ist der Ansatz, dass Projekte lokal und regional möglichst breit verankert werden sollen, um sie langfristig abzusichern. Denn, so habe ich Dr. Nina Smith verstanden, ein kurzfristiges Stop-and-Go von Projekten ist für sie keine Option. Umso schöner finde ich, dass auch viele Materialien und Informationen geteilt werden, damit alle aktiv werden können. Also, welche Bildungsideen möchtest du gerne umsetzen? Vielleicht wäre eine Stiftung ja ein guter Weg. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.